Ich möchte kurz mit dem ersten Fall beginnen und zunächst einmal vorstellen, wovon wir eigentlich sprechen. Das periphere Nervensystem, einerseits der motorische Anteil, Vorderhornzelle, peripherer Nerv, neuromuskulärer Übergang und Muskel und das sensible System, wo verschiedenste Rezeptoren ihren Input über das Spinalganglion geben und weiter zum Gehirn geben. Über diesen Teil des Nervensystems werden wir jetzt sprechen. Nun, der Fall. Der Fall heißt akute Schmerzen in beiden Unterschenkeln und Füßen, Polyradikulopathie, Polyneuropathie oder etwas anderes. Es handelt sich um eine 65-jährige Patientin, die 2 Wochen vor der Aufnahme mit Schmerzen in einem Bein gekommen ist, dann auch rechts. Das waren heftige, krampfartige Schmerzen, auch im Unterschenkel. Sie war schlaflos und es fiel zunächst einmal ein Steppergang auf einer Seite auf. Die Zuweisungsdiagnose war, es könnte sich um eine radikuläre Läsion handeln, wobei die Wirbelsäule insgesamt auffällig war, als sich über das ganze Spinalbereich Wurzeltaschen fanden. Unglücklicherweise haben wir die Bilder von Lumbal nicht, die sind irgendwie über Spiel verloren gegangen. Aber aufgrund dieser Wurzeltaschen wurde zunächst vermutet, dass diese Wurzeltaschen ein radikuläres Syndrom auf beiden Seiten produzieren. Man sieht das hier im HWS-Bereich. Man sieht diese Wurzeltaschen. Bei der Aufnahme war sie sehr schmerzgeplagt. Sie war schlaflos, sie hat über heftigste Schmerzen geklagt, sie hat über Gefühlsstörungen in etwa sockenförmiger Verteilung angegeben und sie hat auch über Taubheit an den Fußsohlen auf einer Seite mehr als auf der anderen Seite geklagt. Vom Status war in klassischer Weise Kopf- und Hirnnerven frei, obere Extremitäten, der Rumpf auch. Auch die Oberschenkel und die PSR waren auslösbar. Allerdings, es gab eine Fußheber- und Plantarflexionsschwäche rechts deutlicher als links. Die ALC haben gefehlt und es waren sockenförmige Gefühlsstörungen und beide Sohlen waren betroffen. Der Gang war deutlich parätisch mit einem Fallfuß auf der rechten Seite. Nun, wenn man vor so einer Anamnese steht, erhebt sich immer die Frage, ist das ein Geschehen des Gehirnes, ein Geschehen des peripheren Nerves oder eine Erkrankung der Muskulatur? Und da könnte man die erste Frage stellen. Es gibt also 5 verschiedene Möglichkeiten zu dieser Antwort. Zentralnervensystem, Spinalwurzeln, Polyneuropathie, ist es eine Muskelerkrankung oder ist es nichts Neurologisches? Wer ist für Zentralnervensystem? Okay. Wer ist für Spinalwurzeln? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10, 15. Polyneuropathie? Viele, okay. Myopathie, okay. Nicht neurologisch, auch sehr tapfer. Gut, also ich würde mich auch dem anschließen, Polyneuropathie. Obwohl, ich kann es noch nicht sagen, ich würde sagen Nervenläsion auf jeden Fall. Also Läsion des peripheren Nerven. Jetzt ist die Frage, was macht diese Läsion des peripheren Nerven? Und ich werde jetzt mit Ihnen kurz die Differentialdiagnose durchgehen, die wir uns gestellt haben. Also es könnte eine Radikulopathie sein, theoretisch müsste man an eine Plexopathie denken, eine Mononeuropathie oder an eine Polyneuropathie. Nun, Radikulopathie, da ist natürlich schon sehr verlockend, dass diese Wurzeltaschen in der Nähe der Wurzel sind, aber es ist sehr ungewöhnlich, dass 2 Wurzeltaschen gleichzeitig auf die Wurzel drücken. Radikulopathien sind meistens monoradikulär, sie sind seltener, bilateral, die Sohle ist sensibel eigentlich nie betroffen. Und obwohl das MR sehr überzeugend ausschaut, haben wir das eigentlich ausgeschlossen. Nächster Punkt, Plexopathie. Neurologen sagen immer dann Plexus, wenn sie nicht wissen, wo es genau ist. Der Plexus sacralis ist ein kompliziertes Gebilde, ist aber meistens einseitig betroffen. Also so beidseitige Plexusläsionen gibt es, aber sind selten. Die Patienten haben oft Schweißsekretionsstörungen und der Verteilungstyp wäre anders. Vielleicht in dem Zusammenhang aus einem Lehrbuch, nicht von mir, wenn man sich die Topografie anschaut, der schwarze Kreis bedeutet die Wurzeln, das ist der Plexus und aus dem Plexus gehen die Nerven heraus und man ist sich eigentlich einig, dass man oft nicht wirklich hundertprozentig sagen kann, Ist es Wurzel, ist es Plexus oder sind es die abgehenden Nerven aufgrund dieser engen topografischen Beziehungen? Mononeuropathien. Was kommt in Frage? Der Ischiadikus wird sehr selten beidseits betroffen. Es gibt sowas bei Compartment-Syndromen oder Lagerungspositionen. Das war bei der Patientin nicht der Fall. Was noch interessant ist, dass der Verteilungstyp nicht gepasst hat. Es hätte einen Nerv überschritten. Man könnte natürlich auch überlegen, ob es Mononeuropathien am Fuß wären. Auch der Fuß ist ja ein großes neurologisches Gebilde. Da gibt es Äste vom Peroneus, vom Tibialis, vom Saphenus, Soralis, die Calcanei und den Großzehennerv, vielleicht zur Illustration. Das wäre der Ramus plantaris lateralis, Peroneus superficialis, Calcaneus. Wer weiß, wer was das sein könnte? Tut weh. Mortonneuron, sehr gut. Und das ist der Bundesheernerv, der bei engem Schuhwerk zu einem eingeschlafenen Großzehe fühlt, also der Digitalis Proprius. Und distale Sensibilitätsstörungen, die nicht weiter fortschreiten, sind oft ein Zeichen für beginnende Neuropathien. Nun, bei dieser Patientin kann man sagen, war der Beginn durch eine asymmetrische Manifestation bezeichnet und man wird am ehesten an eine Multiplex-Neuropathie denken, also eine Neuropathie, die verschiedene Einzelnerven befällt. Was gibt es hier vor, was muss man bei Polyneuropathien prinzipiell bedenken? Zunächst einmal ein ganz wichtiger Punkt ist der Zeitverlauf. Es gibt Polyneuropathien, die endlos gehen, ohne je besonders auffällig zu werden bei vielen Patienten. Man denke an hereditäre Neuropathien oder man denke an diabetische Neuropathien, die oft subklinisch sind. Akuter Beginn, da kennt jeder das Beispiel der Polyradikulitis, die ganz akut verläuft. Weniger akut verlaufen, zum Beispiel Vaskulitiden, die superakut innerhalb von relativ kurzer Zeit sich entwickeln. Was wir immer betrachten, ist der Verlauf. Das wäre der typische Verlauf, der symmetrische sensomotorische Typ. Das ist der Multiplex-Typ, von dem wir vermuten, dass das bei dieser Patientin der Fall ist. Es gibt auch sensorische Typen, die sehr selten sind, wo einzelne Hautareale betroffen sind. Und meistens sind die Neuropathien distal betont. Es gibt proximale Formen. Das GBS, also das Guillain-Barré-Syndrom, kann durchaus proximal beginnen. Es gibt manche Formen mit Hirnnervenbeteiligung. Wieder zurück, bitte. Mit Hirnnervenbeteiligung und es gibt auch autonome Formen. Wenn man es so anschaut, kann man sagen, die häufigsten Formen, die wir normalerweise sehen, sind sensomotorisch, Diabetes zum Beispiel, Alkohol, wo beim Diabetes vorwiegend sensorische Störungen liegen. Akute Formen sind entweder sensorisch oder motorisch, entweder symmetrisch, asymmetrisch. Toxische sind meistens symmetrisch und sensibel und genetisch ist sowohl motorisch als auch sensibel möglich. Also auch das ist eine Hilfe bei der Zuteilung der Neuropathie. Nun, bei dieser Patientin müssen wir uns überlegen, was wir untersuchen. Wir haben sie einmal klinisch untersucht, diesen Status habe ich ihr bereits präsentiert. Der zweite Punkt ist sicher die Nervenleitgeschwindigkeit, das Labor, die systemischen Befunde und die Biopsie. Und ich gehe jetzt schnell durch die Befunde durch. Also sensibel sollte man außer der Oberflächenberührung auch die Vibration immer prüfen. Der Lagesinn ist recht günstig. Warm-Kalt-Differenzierung ist auch eine ganz gute Methode. Nervenleitgeschwindigkeit, glaube ich, das Prinzip ist allen bekannt. Man stimuliert einen Nerv an zwei Stellen, bekommt ein Muskelaktionspotenzial und kann sich aus dem die Geschwindigkeit aufgrund der Distanz berechnen. Das kann man motorisch machen und sensibel machen. Wenn man über die Dauer und über die Innervation oder Denervation was wissen will, macht man das Elektromyogramm, was im frühen Stadium noch nicht sinnvoll ist. Das war die Nervenleitgeschwindigkeit von dieser Patientin, das sind die Originalkurven. Sie hat an der oberen Extremität normale motorische Nervenleitgeschwindigkeiten gehabt, allerdings die Amplituden waren relativ reduziert, die sollten so um 10, 15 Millivolt sein. Sensibel war es auch noch möglich zu messen. Der Tibialis hat eine sehr niedrige Amplitude gehabt auf beiden Seiten, war aber messbar. Das bedeutet, dass einige ziemlich viele Axone verloren gegangen sind. Auch hier wären einige Millivolt zu erwarten gewesen. Und der Peroneus war so wie klinisch beschrieben links deutlich in der Funktion vermindert, hatte sehr niedrige Amplituden und hatte auf der rechten Seite, wo der Fallfuß bestand, war er nicht mehr messbar. Damit eigentlich der Nachweis eindeutig, es handelt sich um eine Erkrankung des peripheren Nervensystems. Wir haben auch den Nervus Soralis gemessen, der immer das Maß aller Dinge bei jeder Polyneuropathie ist, der war auf beiden Seiten nicht mehr messbar. Also wir konnten aus dieser Nervenleitgeschwindigkeit sagen, motorische Nerven, sensible Nerven, Axonverluste durch Reduktion der Amplitude. Nun, Labor, da gab es zwei Sachen, auf die ich Sie aufmerksam machen will, eigentlich drei. Das eine war, dass die Nierenwerte zunächst mit 23 normal waren und innerhalb weniger Tage dann gestiegen sind der Boon. Und die GFR ist von 55 auch langsam abgesunken auf 38. Also man musste eigentlich aus dem Labor eine systemische Beteiligung der Niere erwarten. Immunologisch gab es dann die positiven Antikörper, die ANCAs, die C-ANCAs bei diesem Fall. Also im Prinzip eine Assoziation mit einem rheumatoiden, was immer vaskulitischen Geschehen sehr wahrscheinlich machend. Das ist nicht die Patientin, aber das ist eine Vaskulitis aus dem Lehrbuch. Die Lunge bei dieser Patientin war unauffällig, die Nebenhöhlen waren unauffällig, das ist deshalb wichtig für die weitere Überlegung. Wir haben eine renale Beteiligung angenommen und wir haben auch die Haut als unauffällig beurteilt. Wir kommen jetzt zum Punkt der Biopsie. Wir haben sozusagen mit dem Labor, mit der Diagnostik, mit der Nervenleitgeschwindigkeit den Hinweis, dass es sich um eine Neuropathie handelt, vom Verteilungstyp, von der Asymmetrie, von der Schmerzhaftigkeit, von den Befunden, vermutlich eine Vaskulitis.
Ja, bitte, das erste Set an Histoslides, ja. Tatsächlich, es war eine Vaskulitis, bioptisch am Nervus Soralis. Schauen wir uns an, wie das Gewebsbild dazu war. Ja. Nächstes. Übersichtsbild. Nicht? Sie sehen hier einen Querschnitt dieser Nervus Soralis mit 1, 2, 3, 4 Faszikeln und hier das Epineurium. Und wir sehen hier im Zentrum ein Gefäß mit entzündlichen Infiltraten, die um die Gefäßwand, im Bereich der Gefäßwand konzentriert sind. Bei näherer Betrachtung eines weiteren Gefäßes, vielleicht gehen Sie einmal noch zurück, gehen wir einmal zurück. Da ist das Gefäßlumen durchgängig, also das ist offen, aber bei weiterer Aufarbeitung des Materials in tieferen Stufen haben wir dann dieses Gefäß gesehen mit komplett obliterierten Lumen, dieses eosinophile Material, Fibrin. Das heißt, hier ist durch die Immunattacke das Gefäßlumen komplett verschlossen. Wir haben uns dann auch das Parenchym im umgebenden Nerven angeschaut. Es war noch nicht dramatisch reduziert. Möglicherweise war offensichtlich doch noch ausreichende Querversorgung da. Bei ausgeprägteren Fällen, vielleicht auch in anderen Lokalisationen dieses Falles, wäre durchwegs auch schon zu erwarten, dass es bis hin zu Faserschädigungen, bis hin zu Faszikelquerschnitten ischämischer Natur, dass die vorhanden sein könnten. Wir haben dann auch immunphänotypisiert, das ist nur ein repräsentatives Bild. Das ist ein Leukozytenmarker und man sieht, dass praktisch in allen Etagen des Gefäßes und dann auch um das Gefäß herum Entzündungszellen vorhanden sind. An sich das Bild, wie man es bei einer Vaskulitis mit Affektion des peripheren Nerven sieht. Unsere Rückfrage wäre dann natürlich gleich oder war auch in diesem Fall, was für ein Krankheitsbild liegt systemisch vor, weil ja wir können nur bestätigen, Vaskulitis, aber dahinterliegend kann ja eine sehr große, breite Ursache liegen, diverseste rheumatologische Erkrankungsformen im Wesentlichen. Ja.
Wir gehen jetzt weiter, wir haben die Biopsie, also der klinische Verdacht hat sich bestätigt. Vielleicht Neuropathien, wir sind ja sehr viel Neuropathien im Zusammenhang mit dem Diabetes gewohnt. Beim Diabetes haben wir meistens die symmetrische, sensomotorische Neuropathie, aber man sieht, bei der diabetischen Neuropathie gibt es viele, viele Unterformen, auch Plexopathien, Mononeuropathien. Das heißt, dieser Typ ist jedenfalls kein symmetrischer Typ, den wir da vor uns haben. Springt es, wenn man vom Konzept ausgeht, schmerzhafte Neuropathie, asymmetrisch, denkt man an das klassische Bild der Mononeuritis multiplex. Das heißt, eine vaskulitisch bedingte Polyneuropathie, die meistens asymmetrisch ist, wo es zu Axonverlust kommen kann. Interessanterweise sind besonders betroffen der Peroneus, der ist am häufigsten betroffen. Warum, weiß ich nicht, ist halt so. Tibialis etwas weniger häufig und an der oberen Extremität eher der Ulnaris als der Medianus. Mononeuropathien gibt es ja auch aus anderen Ursachen, wie wir hören werden. Carpaltunnelsyndrom, Peroneusparese kann durchaus einem derartigen Krankheitsbild ähneln. Schmerz ist ein typischer Punkt, Fatigue, Übelkeit, Müdigkeit ist ein Punkt. Nun, welche Ursachen gibt es für Vaskulitiden? Das ist eine Einteilung von 2015, wobei die primären, unterschieden wir zwischen primären systemischen Vaskulitiden, zum Beispiel die eosinophile granulomatöse Polyangitis, das heißt, oder auch Churg-Strauss-Syndrom, die granulomatöse Angitis mit Polyangitis, die Kryoglobulinämie und, glaube ich, ganz wichtig ist die Panarteritis nodosa, die man auch immer wieder bedenken muss. Es gibt, und das haben wir sozusagen als Betreuer oder als Konsiliarärzt immer diesen Umstand, dass natürlich rheumatologische Erkrankungen auch Vaskulitiden haben können. Kommt gleich eine Tabelle dazu von der Frequenz. Und zweifellos gibt es auch noch Erkrankungen wie die Sarkoidose, Behçet, medikamentös induziert. Die berühmteste Story von medikamentös induzierter Vaskulitis sind die Sulfonamide, also die Vorgänger der Antibiotika, die so ein panarteritisartiges Bild produziert haben. Ob es paraneoplastisch ist, weiß ich nicht, aber auch bei entzündlichen Erkrankungen der Gedärme. Und dann gibt es auch eine nicht systemische lokalisierte Vaskulitis, die nur die peripheren Nerven betrifft. Das ist auch aus dieser Arbeit heraus, und das ist, glaube ich, ganz interessant, dass diese primäre systemische Vaskulitis, also die Panarteritis nodosa, Churg-Strauss, einen relativ hohen Anteil an Polyneuropathien hat, während die Rheuma-assoziierten Vaskulitiden das wesentlich weniger häufig haben. Und bei Malignomen, Sarkoidose, Medikamenten sind das eher Einzelfälle, die es halt auch gibt. Blutabnahmen muss man machen, wobei besonders die ANAS und die ANCAS eine ganz besondere Rolle spielen bei der Beurteilung von dem Krankheitsbild und bei der Zuordnung. Und wir haben jetzt sozusagen in der engeren Wahl bei dieser Patientin, ganz schlüssig sind wir aus Gründen, die ich gleich sagen werde, noch immer nicht, einerseits die Polyarthritis nodosa, macht eine Multiplex-Neuropathie, hat einmal ANCAS, ja, einmal nein, eher nein, hat kleine und mittlere Gefäße, hat auch manchmal Ausbuchtungen. Histologisch eher nicht, vom klinischen Bild eher auch nicht. Churg-Strauss-Syndrom oder die neue Terminologie eosinophile Granulomatosis mit Polyangitis, sollte eine Eosinophilie dabei haben, Asthma, Multiplex-Neuropathie, P-Anka und hat einen ähnlichen Verteilungstyp, auch kleine Gefäße. Wegener oder neue Bezeichnung Granulomatosis mit Polyangitis macht eher Granulome, das kann man nicht gesehen in der Histologie, hat relativ früh eine Lungenbeteiligung, auch Beteiligung von den Hals-Nasen-Ohren-Abschnitten, das habe ich vorhin schon erwähnt, und kann auch Hirnnervenbeteiligungen haben. Bei dieser Krankheit sind die C-Anker positiv, das war auch bei unserem Fall positiv, allerdings der Rest klinisch passt nicht so gut dazu. Die mikroskopische Polyangitis hat eher seltener, weniger zu Beginn eine Polyneuropathie und hat die MPO-Anker. Sozusagen, letztlich kann man sagen Vaskulitis, letztlich passt es am ehesten in diese Gruppe, auch aufgrund der renalen Beteiligung. Aber hundertprozentig haben wir es noch nicht zuordnen können. Es gibt eine Übersicht über verschiedene also über die verschiedenen Vaskulitiden. Auch hier würde man sagen, am ehesten wenig für die Panarteritis nodosa, sondern am ehesten im Bereich der früheren wegenischen Erkrankung und der anderen Angitis. Gut, weitere Frage entsteht, wie oft kommt sowas vor? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil Polyneuropathie ist oft so ein Buch mit 7 Siegeln. Und das ist eine Arbeit aus Holland mit ungefähr, glaube ich, 10.000 Patienten über viele Jahre. Häufigste Form ist die diabetische Neuropathie im Erwachsenenalter. Zweithäufigste Form ist die unbekannte Form. Also man findet oft die Ursache von Polyneuropathien nicht. Die entzündlichen Neuropathien sind im Prozentbereich, also relativ wenig im Vergleich zur Gesamtzahl. Und ich glaube, dieses Bild ist auch ganz wichtig. Die entzündlichen, also die vaskulitischen Neuropathien und immunmedierten Neuropathien sind bei jüngeren Patienten häufiger, gehen ins höhere Alter hinauf, sind aber auch bei ganz alten Patienten zu finden. Und wenn man sich die Epidemiologie anschaut von Jörg Strauss oder von der Panarteritis nodosa, kommt es durchaus auch bei älteren Patienten vor. Was macht man? Das ist im Prinzip einheitlich, aber im Detail uneinheitlich. Einerseits Cortison, Steroide ist sicher die Basis der Therapie bei derartigen Vaskulitiden. Der zweite Punkt sind die Immunsuppressiva, da werde ich ein paar anführen. Der dritte Punkt sind Biologika, also Antikörper, wie das bei unserem Fall verwendet worden ist, gegen CD20, Rituximab, um diesen Entzündungseffekt zu dämpfen. Aber was man nie vergessen darf, ist natürlich, die Patienten haben Schmerzen. Sie brauchen Physiotherapie und sie brauchen eine systemische Behandlung, weil die Organsysteme ja durchaus auch befallen sein könnten. Das muss man durchaus immer kalkulieren. Von vielen, zu den Immunsuppressiva, Cyclophosphamid wird von vielen empfohlen. Es ist halt eine relativ heftige Substanz, die auch zahlreiche Nebenwirkungen machen kann. Also da wird man sich wahrscheinlich eher treiben lassen von der Ernstheit der Situation. Cyclosporin wird unter anderem empfohlen. Rituximab wurde bei unserer Patientin empfohlen. Das ist eben dieser Antikörper, von dem wir noch nicht wissen, wie die Langzeitwirkung sein wird. Alle Substanzen haben Nebenwirkungen. Vielleicht beim Rituximab muss man erwähnen, dass es auch eine zentralnervöse Nebenwirkung geben kann. Das PML, also eine opportunistische Hirninfektion, kann durchaus auch vorkommen. Gut, jetzt werden wir wieder abstimmen. Geht es elektronisch oder? Ja. Es geht elektronisch. Ich habe jetzt Ihnen einen Fall gezeigt mit einer nachgewiesenen vaskulitischen Polyneuropathie. Und die Frage jetzt an Sie ist, was ist das klinische Bild der vaskulitischen Polyneuropathie? Ist es eine symmetrische sensorische Neuropathie, eine symmetrische sensomotorische Polyneuropathie, ist es eine autonome Neuropathie? Ist es eine Multiplex-Neuropathie oder ist es eine Small-Fiber-Neuropathie? Vielleicht ein Punkt noch dazu, während Sie abstimmen. Es ist durchaus auch möglich, dass die vaskulitische Neuropathie symmetrisch ist. Das ist zwar sehr selten der Fall, aber das konfluierende Bild ist durchaus beschrieben, um die Sache ein bisschen zu erschweren, aber es soll keinen Einfluss haben auf die Auswahl. Wunderbar, also die Prüfung ist bestanden. Ich würde sagen, also die Multiplex-Neuropathie, freue mich, dass das rübergekommen ist. Oder ist es nicht rübergekommen? Was eins ist symmetrisch, 2b stimmt nicht, c stimmt nicht, d ist die richtige Antwort. Also ich glaube, danke, dass die Asymmetrie und die Multiplex-Neuropathie, glaube ich, das ist etwas, was zu vermitteln war, ist wahrscheinlich das Wichtigste, wenn man an vaskulitische Neuropathien denkt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht bezüglich der Neuropathie und möchte nur der Ordnung halber sagen, dass viele der Bellen aus unseren Büchern gekommen sind, die ich nicht extra zitiert habe.